So, wir werden weiterfahren im Römerbrief, wo wir zuletzt stehen geblieben sind, im Kapitel 12. Wir gehen dann weiter ab Vers 3, diesen Abschnitt zu studieren, Vers 3 bis 8 im Kapitel 12. Aber ich werde auch die Verse 1 und 2 noch einmal lesen, damit wir den Zusammenhang gut vor uns haben. Also Römer 12, 1 bis 8 werden wir lesen. Das ist das Wort Gottes. Ich ermahne euch nun, Brüder, aufgrund der Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernunftgemäßer Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der Gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, dass du uns Hilfe gibst zum Leben, dass du uns Anweisung gibst, auch wie wir hier gelesen haben, aufgrund der Barmherzigkeit, die du an uns gewirkt hast, dürfen wir jetzt mehr und mehr hören und auch sehen, erkennen, wie daraus, was du gegeben hast, gelebt werden kann. Hilf uns, das alles gut zu verstehen und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn Paulus jetzt hier weitergeht im dritten Vers von diesem 12. Kapitel. Da bleibt er erst noch bei dem Grundsätzlichen, wie wir das letztes Mal schon festgestellt haben. Also es wird jetzt im Moment noch nicht so konkret, wie es noch werden wird, sondern der Apostel bleibt beim Grundsätzlichen, wenn er anfängt, das auszuführen und auszupacken, was er am Anfang des Kapitels gesagt hatte, in den ersten beiden Versen. Da haben wir ja gelesen, dass wir unser Leben ganz Gott zur Verfügung stellen sollen, dass wir es als ein lebendiges und heiliges Opfer hingeben sollen, dem Herrn hingeben sollen, und dass wir unser Leben vor Gott, unseren Dienst für Gott, nicht nach der Weise der Welt leben sollen, sondern eben nach dem erneuerten Sinn. Oder wir könnten auch sagen, nach dem erneuerten Herzen, das uns durch die Neugeburt gegeben worden ist. Und das beschreibt zuerst einmal die Beziehung zu Gott, die Liebe zu Gott, die ja die Grundlage für unsere Beziehung zu den Mitmenschen ist. Die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott ist die Grundlage für unsere Liebe zu den anderen Mitmenschen und zu den Geschwistern. Jetzt geht der Apostel weiter hier, weiter in die Richtung der Beziehung zum Mitmenschen. Vorwiegend zu den Glaubensgeschwistern. Es geht um das gemeinsame Leben der Gläubigen hier in diesem Abschnitt. Nicht nur hier, aber es beginnt hier einmal auf diese Weise. Nicht das gemeinsame Leben der Gläubigen ist betont, aber das bedeutet nicht, dass unsere Liebe zu den Menschen in der Welt nicht auch da sein sollte, dass unsere Liebe nicht den Menschen der Welt zugutekommen sollte. Das soll sie auch, aber das christliche Leben wird zuerst in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen gelebt und auch eingeübt. Und wieder, wie wir schon letztes Mal gesehen haben, gibt uns der Apostel zuerst ein Prinzip, einen Grundgedanken, nach dem wir unser Leben gestalten sollen, bevor er ganz konkrete Anweisungen gibt im Einzelnen. Gibt er zuerst das Prinzip, nach dem wir leben sollten. Jemand soll einmal Augustinus gefragt haben, was denn die wichtigste Tugend im christlichen Leben sei. Und Augustinus soll geantwortet haben, es sind drei. Demut, Demut und Demut. Das, die Demut, ist das eigentliche Fundament für unser Zusammenleben als Christen. Vielleicht denken wir, aber eher so, ist nicht die Liebe die Grundlage für das christliche Leben? Die Liebe ist es doch, die das Fundament ist des Lebens als Christen. Und das ist bestimmt so. Der Apostel gibt der Liebe ein sehr großes Gewicht in den folgenden Abschnitten. Eigentlich ist alles, was er dann jetzt weiter erklärt und lehrt, bis Kapitel 15, das ist auf der Liebe gegründet. Aber davor ist es ihm wichtig, die Demut zu betonen, bevor er konkret dann die Anweisungen zur Liebe untereinander gibt. Ohne Demut als eine Art, so könnten wir sagen, als eine Voreinstellung, ohne die Demut als Voreinstellung könnten wir Liebe auch falsch verstehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt einen Mann, oder es gab einen Mann namens Erich Fromm. Das war wahrscheinlich nach der Mitte des 20. Jahrhunderts, also der 1900er Jahre. Da hat dieser Erich Fromm, er war kein Christ, aber er wurde von vielen Christen gern gelesen. Er war mehr ein Philosoph oder Psychologe. Der hat den Satz geprägt, er hat das Liebesgebot so ausgelegt, dass er gesagt hat, bevor du den Nächsten richtig lieben kannst, musst du zuerst dich selbst lieben. Er hat das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so verstanden. Bevor du den Nächsten lieben kannst, musst du zuerst dich selbst lieben. Und das ist absolut unbiblisch. Ich würde sagen, es muss so heißen, um richtig zu lieben, um deinen Nächsten richtig zu lieben, musst du demütig sein. Wir kommen noch drauf, was das genau dann heißen soll. Aber das ist wichtig. Um richtig zu lieben, musst du demütig sein. Und Paulus setzt hier die Demut vor die Liebe in seinen Ausführungen. Er braucht aber das Wort Demut eigentlich nicht, das kommt nicht im Text vor. Er definiert und erklärt vielmehr die Haltung der Demut hier. Demut hat nämlich damit zu tun, wie wir uns selbst beurteilen. Die Demut sehen wir daran, wie wir uns selbst beurteilen. Sie kommt von einem Maßstab, den wir an uns selbst ansetzen, nicht wahr? Der Apostel schreibt hier nämlich, wir sollten nicht höher von uns selbst denken, als sich's gebührt. Das ist interessant, nicht? Was bedeutet das, nicht höher zu denken, als es sich gebührt? Als es richtig ist, könnte man auch sagen, einfacher übersetzt. Und die Antwort finden wir dann im zweiten Satzteil, wo es heißt, sondern darauf bedacht sein, von uns selbst entsprechend dem zu denken, wie Gott uns begabt hat. Entsprechend dem Maß des Glaubens, das Gott uns gegeben hat. Ich weiß nicht, ob euch das schon hilft jetzt. Wir müssen noch weiter fragen, was ist denn dieses Maß des Glaubens, das Gott jedem von uns gegeben hat? Es ist nicht eine bestimmte Menge an Glauben, die wir haben können, so dass wir von einer Person oder von uns sagen könnten, er hat viel Glauben oder wenig Glauben oder er hat einen starken Glauben, was bedeuten würde, er hat viel Vertrauen auf Gott. Wenn Paulus von dem Maß des Glaubens schreibt, meint er nicht das, sondern er meint vielmehr die Begabung, die Gott einem Menschen zuteilt, der im Glauben an Christus ist. Dieser Glaube an Christus, das ist auch das In-Christus-Sein, das beinhaltet ein bestimmtes Maß oder eine bestimmte Art von Begabung. Wir wurden auch begabt von dem Herrn, als wir zum Glauben an Christus kamen. Und durch den Glauben an Christus haben wir ja den Heiligen Geist empfangen, der uns dann in einem bestimmten Maß eben begabt. Und diese Begabung oder Begabungen, das sind Fähigkeiten, die der Heilige Geist uns für den Dienst in seiner Kirche an unseren Geschwistern gibt. Wie der Apostel uns dann weiter erklärt, sind diese Gaben individuell auf die einzelnen Gläubigen verteilt. Jeder hat seine besondere Begabung. Du hast deine besondere Begabung, die du erhalten hast durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Gott hat dir eine Gabe gegeben oder vielleicht mehrere. Wenn Paulus nun sagt, dass wir nicht höher über uns denken sollen, als sich gebührt, dann heißt das, wir sollten uns nicht für besser halten, als es mit dieser Begabung zusammenpasst. Und dafür müssen wir, wie gesagt, eine realistische Beurteilung von uns selbst machen. Und das ist eine Herausforderung, nicht wahr? Denn wir haben die Welt gegenüber, um uns herum, die uns ständig das Gegenteil sagt. Die Welt sagt, du sollst höher von dir selbst denken. Verkaufe dich nicht unter dem Wert, eher darüber. Du bist jemand, du musst zeigen, wer du bist. Du musst vielleicht auch die Ellbogen benutzen, um die anderen auf die Seite zu drängen, um selbst hervorzukommen. Aber das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Das schadet uns viel mehr. Denn wir haben dann vor allem uns selbst und unser Vorankommen in unserem eigenen Interesse im Blick. Wir sollten aber den Herrn und das Leben und den Dienst für ihn im Blick haben. Das ist unser Fokus als Christen. Dafür leben wir. Und darum sollen wir ein realistisches Bild von uns selbst haben. Das ist Demut. Demut ist, ein realistisches Bild von sich selbst zu haben. Die Welt hat das nicht, weil sie die Menschen nicht als gefallene Sünder sehen wollen. Und darum haben sie kein realistisches Bild vom Menschen und von sich selbst. Und die Welt meint, Demut oder demütig zu sein, das heißt, sich selbst schlecht machen, schlechter als man ist. Da fällt mir gerade ein Cartoon ein, das mein Bruder in seinem Büro hatte früher. Ich glaube, er hat es nicht mehr, aber das war ein interessantes Cartoon. Da lag jemand auf der Couch von einem Psychiater und der Psychiater kam so mit seinem Notizblock und Stift und sagt: Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Sie haben keine Minderwertigkeitskomplexe. Sie sind minderwertig. Und das ist eigentlich das, was die biblische Realität über uns sagt, nicht wahr? Die biblische Definition von Demut ist nicht, sich selbst schlechter zu machen, als man ist, sondern sie ist eine realistische Selbstbeurteilung. Und da sehen wir auch unser Zu-Kurz-Kommen, nicht wahr? Dass wir eben nicht gut genug sind. Aber wenn wir in unserer Selbstbeurteilung realistisch sind, jetzt als Christen, das heißt gewissermaßen ehrlich in den Spiegel zu schauen. Und dann können wir durchaus auch das Gute erkennen, was da ist. Und das dürfen wir. Das sollen wir natürlich auch, aber aufgepasst, es muss realistisch sein. Meine realistische, demütige Selbstbeurteilung wird nicht das Gute anerkennen, ohne festzustellen, dass es nicht meine eigene Errungenschaft ist, sondern das Gute, das bei mir ist, das habe ich nicht selbst gebracht. Ich habe mich nicht selbst zu dem gemacht, was ich bin, als Christ. Ich kann zum Beispiel in mein eigenes Leben schauen und erkennen, dass ich persönlich bin in manchen Dingen meines Charakters besser geworden in den über 40 Jahren, wo ich Christ bin. Ich bin, kann ich sagen, näher an dem, was die Bibel die Frucht des Geistes nennt, in dieser Zeit, seit ich Christ bin. Also ihr müsst dann nachher Barbara fragen, ob das stimmt. Vielleicht kann sie das bestätigen. Ich glaube, dass wenn ich in mein Leben zurückschaue, und das kann ich sagen, das ist wahr. Ich bin auch selbstbeherrschter geworden. Ich bin mehr selbstbeherrscht, als ich es vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren war. Vielleicht nicht so viel, aber ein wenig. Und ich habe ein gutes Stück von meiner ursprünglichen zornigen Impulsivität verloren. Ich bin etwas geduldiger geworden, vielleicht auch etwas sanftmütiger. Und dann kann ich auch sagen, dass ich ein paar Dinge gut kann. Das darf ich ehrlich sagen, das glaube ich. Ich kann Zusammenhänge der menschlichen Seele gut verstehen und beurteilen. Ich kann biblische Wahrheiten und theologische Lehre gut verstehen. Ich kann Menschen aus der Bibel lehren und beraten. Und das sind gute Dinge, oder? Und das muss ich nicht unter den Scheffel stellen oder ich muss das nicht verneinen. Ich kann dieses Gute anerkennen, aber mit einem biblischen Realismus muss ich auch sagen, das ist nicht mein Werk. Ich habe mich nicht zu dem gemacht, was ich bin, wo ich besser geworden bin. Das ist allein Gottes Wirken. Das muss ich demütig bekennen. Von mir selbst, nach meiner alten sündigen Natur, könnte ich das niemals fertigbringen. Nicht im Kleinsten. Es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Gabe. Und ich will, wie der Apostel Paulus, anerkennen, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und was ich bin, das bin ich durch seine Gnade. Das ist biblischer Realismus. Und ich würde sagen, das ist Demut. Es ist ganz einfach. Man muss sich nicht selbst heruntermachen. Und so sollen wir von uns denken, nicht höher, als es sich gebührt, sondern nach dem Maß der Begabung, die wir von Gott haben. Und schließlich ist schon die Begabung durch Gott, dass Gott uns begabt mit gewissen Fähigkeiten, Eigenschaften, das ist ein klares Indiz, dass wir das selbst nicht haben. Wenn wir begabt sind von Gott, dann müssen wir anerkennen, ja, wir waren nicht so, das kommt von Gott, oder? Begabt sein heißt begrenzt sein. Was ich für den Dienst brauche, das bringe ich nicht mit. Dazu brauche ich Gottes Begabung. Bevor der Apostel nun über den Einsatz unserer Begabungen spricht, wie wir sie anwenden sollen, da zeigt er etwas weiteres ganz Wichtiges. Nämlich, dass die Kirche nicht eine lose Ansammlung von unabhängigen Individuen ist, sondern ein Leib, in dem die einzelnen Glieder voneinander abhängig sind. Die Kirche ist ein Leib, in dem die Glieder voneinander abhängig sind. Die Kirche ist der Leib Christi, von dem Christus selbst das Haupt ist. Und dieser Leib ist nicht dazu geschaffen, für sich selbst zu existieren, sondern um Gott in der Welt zu verherrlichen. Dazu ist der Leib Christi da, für nichts anderes. Er soll Gott in der Welt verherrlichen. Das passt zu der ersten Frage vom Westminster-Katechismus. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und dann auch für den Leib Christi, das ist das Gleiche, oder? Gott zu verherrlichen und sich immer an ihm zu erfreuen. Und das tun wir, wenn wir ihn verherrlichen. Paulus schrieb zuerst in Vers 1 hier über unsere einzelnen Leiber. Jeden unserer Leiber hat er angesprochen. Die sollen wir Gott hingeben als Dankopfer, das lebendig ist, nämlich lebendig zum Dienen. Und das geschieht, so zeigt der Apostel weiter, indem alle diese einzelnen Leiber im Leib Christi zusammen sich als Glieder, Werkzeuge betätigen. Alle unsere Leiber, die wir hingeben, die kommen zusammen als Leib Christi. Und die sind füreinander und für Gott da. Der Leib Christi funktioniert gleich wie ein menschlicher Körper. Das ist das, was Paulus hier sagt eigentlich. Der Leib Christi funktioniert gleich wie ein menschlicher Körper. Die einzelnen Glieder unterstützen sich gegenseitig darin, den ganzen Körper funktionieren zu lassen. Wenn ich diese Bewegungen mache, oder ist der ganze Leib involviert. Keines unserer Glieder in unserem Leib ist einfach nur da oder zufällig da, wo es ist. Es braucht jedes einzelne, noch so kleine Teil im menschlichen Körper, damit der ganze Körper funktionieren kann. Nicht wahr? Nur ein Beispiel. Damit ein Mensch gehen kann, sich vorwärts bewegen kann, braucht er beide Beine. Mit einem geht das nicht wirklich. Und jedes Bein braucht exakt die Teile, die Knochen, die da sind. Allein der Fuß hat 26 Knochen. Und die Gelenke, die Fußgelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke, die Bänder, die alles zusammenhalten, die verschiedenen Muskeln, die die Bewegungen ausführen. Es braucht jeden einzelnen Teil. Und dazu kommen dann auch die anderen Bewegungsapparate. Die sind auch involviert, wenn der Mensch sich bewegt, wie die Arme, der Rücken, die Brust, das Rückgrat und so weiter. Und damit alle diese Bewegungsapparate funktionieren, müssen sie ernährt werden. Dann sterben sie ab. Und dazu hat der Körper die verschiedenen Organe, wie die Nahrung, die wir aufnehmen, verarbeiten und dann an die Orte transportieren, wo sie hin müssen. Und das alles muss miteinander in Verbindung sein. Das funktioniert nicht einzeln irgendwo. Es würde jetzt zu weit gehen, wenn wir diese ganze wunderbare Anatomie erklären wollten. Aber so viel wollte ich nur zeigen, damit wir eine Idee haben, wie alle Teile des Körpers voneinander abhängig funktionieren müssen. Und das ist der Punkt hier von Paulus' Ausführungen. Gott hat jeden Christen mit einer oder mehreren Begabungen ausgestattet und ihn an der passenden Stelle im Leib platziert, damit er da mit den anderen zusammen den Leib am Laufen erhält. Als solche Glieder sind wir von Christus, dem Haupt, aber auch voneinander abhängig. Wenn wir das bedenken und im Bewusstsein behalten, können wir eigentlich nicht mehr ein Leben führen, das von der Kirche, vom Leib Christi unabhängig ist. Gott hat uns so gemacht, so begabt, wie wir es sind, damit wir dem Leib dienen, damit dieser dem Herrn dient. Das sind die zwei Stufen, nicht? Wir dienen als Einzelne dem Leib, leben für den Leib, damit der Leib für Christus lebt. Als einzelne Individuen, getrennt von der Kirche, wären wir nutzlos für sein Königreich. Eine Niere, die irgendwo auf einem Tisch liegt, oder ein Auge, das auf einem Stuhl nebendran liegt, oder ein Fuß, der am Straßenrand liegt, sie machen alle keinen Sinn. Die sind für nichts mehr zu gebrauchen. Sie bringen niemandem etwas und sie sterben ziemlich schnell ab. Nicht wahr? Und so brauchen wir einander, um dann auch für den Herrn nützlich zu sein. In Vers 3 sagte Paulus, wir sollten nicht höher von uns denken, als es passt. Wir können nicht denken, ich bin ein Bizeps, ein wunderbarer Muskel, besser und schöner als die meisten anderen. Es gibt Männer, die denken das. Ja, ein Bizeps ist ein schöner Muskel. Aber dieser Muskel ist nichts, wenn er nicht im Arm ist und hilft, diesen zu bewegen. Nicht wahr? Ein Bizeps ist tatsächlich ein wunderbarer Muskel. Nicht wahr, alle?
Ja.
So wie auch ein Schultermuskel. Und diese Muskeln bewirken auch, dass ein Körper schön aussieht. Das ist auch so. Aber sie erfüllen ihren Zweck erst und haben erst eine Daseinsberechtigung, wenn sie im Körper an ihrem Platz sind und dem ganzen Leib dienen. Und das heißt eben auch, dass wir nicht hier sind, von Gott begabt und in seinem Leib platziert, um etwas für uns selbst rauszuholen. Natürlich, wir gewinnen viel dadurch, dass wir in Christus sind und in einer Gemeinde eingebunden sind. Aber was wir für uns gewinnen, das ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Wir sind da, um für Gott und seine Kirche zu leben und ihm und ihr zu dienen. Nun, in den Versen 6 bis 8 kommt Paulus zu der konkreten Anwendung. Er sagt im Vers 6, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, anwenden. Und das ist so logisch, nicht wahr? Wie absurd wäre es, wenn jemand denkt, oder wenn jemand so betet wie im Psalm 139, denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin und dann im Bett liegen bleibt und überhaupt nichts daraus macht. Das ist paradox, nicht wahr? Wir müssen die Funktion, die Fähigkeit, mit der Gott uns begabt hat, auch gebrauchen. Wir sind nicht dazu da, um bestaunt zu werden oder uns großartig dastehen zu lassen, sondern um gebraucht und um angewendet zu werden. Ja, ich sage das jetzt doch. Alle, du hast mal von einem Hammer erzählt, den du in deiner Werkzeugkiste hast. So ein, wir sagen, ein Füstel, oder? So ein Fausthammer. Und der ist abgenutzt und sieht alt und gebraucht aus und so. Aber das ist der Hammer, den du liebst, weil du ihn gebrauchen kannst, oder? Es nützt nichts, wenn er schön und neu aussieht, sondern er muss als Werkzeug dienen und gebraucht werden können. Oder? Und das ist das, denke ich, das passt so gut hierzu. Also wir sind nicht dazu da, um bestaunt zu werden oder großartig auszusehen, sondern um gebraucht zu werden, um angewendet zu werden. Und im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Das ist sehr ähnlich wie hier im Römerbrief. Und dann fährt er aber weiter und sagt, dass zu diesen Begabungen, die wir bekommen haben als Kirche, da gehören auch Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer dazu. Und dann sagt er, wozu, zu welchem Zweck alle die Begabungen da sind. Epheser 4, Vers 12 und folgender. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum vollen Maß der Fülle Christi. Der Leib Christi, die ganze Kirche, alle ihre einzelnen Gemeinden sollen zu diesem Ziel kommen. Dazu sind seine Glieder begabt worden, zur vollen Reife der Fülle Christi zu kommen. Und das wird erfüllt, wenn jedes Glied an seinem Platz seine Gabe oder Gaben gebraucht. Dann wird der Leib in der Weise erbaut. Wie sehen alle diese Gaben aus und wie genau setzen wir sie denn ein? Wenn Paulus nun hier so eine Aufzählung einzelner Gaben macht, dann denke ich, ist das keine vollständige Liste, wo wir schauen müssen, haben wir irgendeine dieser Gaben, ist alles da, sondern das ist mehr exemplarisch. Er zählt ein paar Beispiele auf. Das macht er auch im 1. Korintherbrief, im 1. Petrus 4 und auch Epheser 4, wie gesagt. Diese Begabungen, die er jeweils aufzählt, das ist exemplarisch, das sind Beispiele von Begabungen. Eigentlich sagt er hier im Römer 12 einfach, dass wir diese Gaben, die wir haben, entsprechend ihrer Eigenschaft einsetzen sollen. Wenn jemand zur Weissagung oder Lehre begabt ist, dann soll er lehren. Soll er nichts anderes tun, sondern er soll lehren, wenn er dazu begabt ist. Wenn jemand gut vorstehen oder andere anleiten kann oder sie ermutigen kann, dann soll er diese, seine Gabe, eben dazu gebrauchen. Und wenn jemand besonders mit einer barmherzigen Haltung gesegnet ist oder mit Großzügigkeit im Geben begabt ist, dann soll er Gelegenheiten suchen und wahrnehmen, wo er Barmherzigkeit üben oder wo er geben kann. Oder es gibt Leute, die können dienen, die sind mit Dienen begabt. Natürlich sollen wir alle dienen, aber es gibt vielleicht eine besondere Begabung. Und wenn jemand immer sehr gut sieht, wo oder womit man dienen kann, oder wenn jemand, wie man das auch manchmal sagt, jemand ist, der sieht einfach die Arbeit. Der sieht die Arbeit. Dann soll er oder sie freudig dienen. Diese Arbeit tun, die er sieht. Also alle die Gaben benutzen in der Entsprechung zur Gabe. Ich glaube, was Paulus hier auch anklingen lässt, ist, dass jeder sozusagen in seinem Fach dienen soll. Oder wir sind dann Fachleute in einer Art von Begabung. Und wir sollen in diesem Fach eben besonders dienen. Vielleicht könnte man das mit dem Sprichwort, mit dem deutschen Sprichwort sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also Schuhmacher, bleib bei dem, was du gelernt hast und kannst. Bei deiner Begabung. Schaue nicht nach links und rechts, was du vielleicht auch noch lieber oder vielleicht anders tun könntest. Lebe in dem, wo du begabt bist. Es kommt nicht gut, wenn jemand, der mehr für praktische Dinge begabt ist, wenn er seinen Platz verlässt und anfangen will, Lehre zu vermitteln, wofür er gar nicht begabt ist, vielleicht. Ich glaube aber, die Hauptsache von dem, was Paulus hier sagen will, ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir von Gott begabt sind, um seinem Leib und damit ihm zu dienen. Das ist der Zweck der Begabung. Und dass wir dies in Abhängigkeit von ihm und auch in Abhängigkeit voneinander tun müssen. Das gemeinsame Leben der Christen lebt davon, dass wir verstehen, ich bin nicht für mich selbst da, wo Gott mich hingestellt hat, sondern für ihn und für die Geschwister bin ich da. Gott begabt, er gibt, damit wir geben können. Begabt zu sein heißt, ich habe etwas zu geben. Und ich habe das nicht von mir selbst und ich kann mich nicht darüber rühmen oder stolz sein, sondern von Gott begabt zu sein, heißt eben auch begrenzt zu sein. Lasst uns in diesem Bewusstsein dem Herrn und einander mit unseren Gaben dienen. Amen.